Heiliger Geist, ich bete, dass du wirklich durch Paul zu uns sprichst, dass du unsere Herzen aufmachst, Herr. Wir möchten es von dir empfangen, das Gute behalten. Amen.
Diese Woche war für mich noch mal ein Stückchen noch interessanter. Ich durfte am Samstag die Auswertung der Zeltstadt von Mecklenburg-Vorpommern in Slade erleben. Es gab sehr bewegende Berichte, was Gott getan hat. Und jetzt ist es spannend, nach der Zeltstadt ist vor der Zeltstadt. Am nächsten Tag bin ich wieder nach Slade gefahren und habe dort den Motorradgottesdienst predigterweise begleitet, den sie dort angeführt haben. Also es war eine intensive Zeit. Die Ranger habe ich gesehen, die haben auch draußen weiter gegraben. Die sind dabei, ihr Grundstück zu vergrößern und unser Grundstück hinten weiter zu bearbeiten. Und ich denke mal, was noch viel wichtiger ist als das, Birol geht mit Macht auf die 100 zu. Und dafür braucht er viel Weisheit und viel Gnade. Und deswegen, bevor ich anfange zu predigen, Gottes Segen für dich, Gottes Segen für dich, Gottes Segen, lieber Birol, Gottes Segen für dich. Ja, du wirst schon feststellen, wenn man auf die 100 zugeht, dann brauchen wir jeden Tag mehr Segen, damit man die Runde schafft. Wir starten diese Woche mit einer hochinteressanten Sache, mit der Geschichte oder Daseinssache, was die Gemeinde Jesu Christi betrifft. Und ein Stückchen erschrecke ich bei dieser Sache, weil ich rede über eine extrem heilige Sache, weil das ist seine Idee, Gemeinde zu bauen, Gemeinde aufzubauen. Und wenn ich darüber spreche, dann weiß ich, dann ist es immer nur Stückwerk. Oder auch, was wir in der Lehre weitergeben, das ist Stückwerk, weil Gemeinde ist nicht nur ein fest beschriebener Teil im Leben eines Christen, sondern ist auch ein Organismus, der sich entwickelt, der gebaut wird. Und ich habe manchmal gedacht, wir sind so, Jesus baut als guter Baumeister, so steht es ja geschrieben, den Bibeltext lese ich gleich auch noch, so einen kleinen, schönen Lego-Turm. Ihr Väter, ihr kennt das, du sitzt mit einem Kind zusammen und baust gemeinsam einen tollen Lego-Turm auf. Und was macht das Kind? Und die Legos fliegen alle wieder durcheinander. Das machst du 3-4 Mal und das 4. Mal sagst du, ich höre auf. Und manchmal denke ich mir, mit der Gemeinde Jesu Christi ist es genauso, der Herr baut und wir machen und dann ist es mal wieder weg. Aber er hat noch nicht aufgegeben und das ist gut. Und dieses Geheimnis möchte ich mit euch heute ein klein wenig entdecken, ein bisschen mit euch drüber nachdenken, aber in all großer Ehrfurcht, dass die Faszination von der Gemeinde Jesu Christi ein klein wenig auslösen, damit wir Hunger bekommen, mehr davon zu erfahren. Und das Geheimnis ist groß. Ich habe mal hier den Epheserbrief herausgezogen aus Epheser 5, 32. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Hochzeit feiern, wunderbar, groß. Und dann kommt so ein kleiner Nebensatz, den Paulus so nebenbei raushaut. Dieses Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Es scheint also ein Geheimnis zu sein, das Geheimnis der Gemeinde Jesu Christi. Und um das ein bisschen einzusortieren, lasst mich im Schnelldurchgang einige Definitionen hier weitergeben. Die Gemeinde im Alten Testament, da gibt es einmal Gemeinde, steht einmal für die politische, weltliche Gemeinde, ist Eda, und dann gibt es den Begriff für die geistliche Gemeinde. Und beides kommt gegebenenfalls in Israel zusammen. Wenn beispielsweise Mose oder David regiert, dann wird es eine politische und geistliche Einheit. Und wenn Jesus regieren wird, auch. So jeder von uns, der hat ja so seine Vorstellung, was Gemeinde dann ist. Die Kirchenfremden, die meinen, das ist Klein-Kleckersdorf. Das wäre dann die politische, weltliche Gemeinde. Oder da gibt's andere, das sind die Frommen, das sind die Sachen, das heißt Ekklesia, das sind die Herausgerufenen, jetzt sind wir im Neuen Testament. Die, die eine Bekehrung mitgemacht haben, die gesagt haben, Jesus, ich will dir auf Zeit und Ewigkeit gehören, die ihr Leben Jesus anvertraut hat und von der Sklaverei, der Sünde ins Licht hineingerufen worden sind. Auszug aus Ägypten, die ins Königreich Gottes hineingestiegen sind. Ekklesia, die Herausgerufenen, das ist weltweit, das findest du in den unterschiedlichen Kirchen, in den unterschiedlichen christlichen Gemeinden findest du diese Leute. Und dann gibt's Koinonia, das ist die, welche die Gemeinschaft haben. Wenn du als Christ, sag ich mal, ins Reich Gottes hineingeboren, als Mensch in das Reich Gottes hineingeboren wirst, dann wirst du Christ, so nennt man das. Nicht durch Taufe, sondern durch Erlösung. Und dann gibt's die Koinonia, das ist vielleicht unser Bild von einer Ortsgemeinde. Du hast einmal weltweit, die alle herausgerufen sind, das ist das Reich Gottes. Und dann sagt so, und jetzt gibt's im Reich Gottes ganz viele Städte und Dörfer. Und ein Dorf ist die Begegnungskirche. Und ein Dorf ist beispielsweise die Lutherkirche oder eins, ja. So gibt es ganz unterschiedliche Dinge im Neuen Testament und dann wird ein Wort ausgebracht, das sind die Geheiligten, die dem Herrn gehören. Und später kam dann in der Kirchengeschichte das Kyriake, Kirche, die zum Herrn gehören, als Begriff in die Kirchengeschichte, das so nicht in der Bibel drinsteht, aber in der Kirchengeschichte sich geprägt haben. Deswegen gibt's ganz viele, die ihre Kirchengebäude oder ihre Ortsgemeinde mit Kirche bezeichnet haben. Lutherkirche, St. Martin, Apostel, Johanneskirche, Lukas und wie sie alle heißen. Und die Schwaben, die entdecken das immer, die nennen ihre Kirchen dann immer Church. Das ist irgendwie was ganz Komisches, nicht? Aber und die Volksmission, ihre ganze Bewegung auf einmal Viva Movement, was immer das so im Einzelnen bedeutet. Aber eigentlich sind wir herausgerufen und ich möchte mit euch hineingehen in unsere Ortsgemeinde. Und ein bisschen das Geheimnis nach diesen kleinen Erklärungen ein bisschen vertiefen. Und was ich jetzt so sage, habe ich so von einem finnischen Pastor mir geklaut und abgehört. Er sagt, normalerweise ist Kirchengemeinde oder geistliche Ortsgemeinde im Reich Gottes in mehreren Kreisen aufgebaut. Da gibt's den ersten Kreis, das ist das reine Äußerliche, das, was man in der Webseite sieht. Das ist hier unser Gebäude, unser Gelände. Das ist aber auch, ich sag mal, das, wie wir organisiert sind. Also jeder so auf seine besondere Art, das, was man von außen sehen kann. Oder unsere religiöse Sprache. Unsere religiöse Sprache mit unserem Lobpreis. In der katholischen Kirche wirst du das nicht finden. Da wird vielleicht ein alter Choral auch noch vielleicht in Lateinisch gesungen, je nachdem, was du für eine Messe hast. Das, was man von außen sehen kann. Unsere Hierarchien. Ich meine, wir haben hier keinen Papst, aber wir haben sowas Ähnliches bei uns, ja. Dass man so aufgebaut ist, wir nennen das anders, aber trotzdem sind einige anscheinend manchmal heiliger. Das ist das Äußere, was man sehen kann. Wenn jemand fragt, wo gehst du hin? Ja, das Gebäude steht in der Nähe vom Kurt Schumacher. Das ist das weiße Gebäude, die läuten dreimal am Tag. Das wäre der äußere Kreis. Und nebenbei, darüber wird oft diskutiert. Wie schön müsste der Raum sein? Wie sollten wir uns besser organisieren? Was ist da? Aber es gibt ja noch einen inneren Kreis. Das sind unsere Traditionen, unsere lehrmäßigen Betonungen, unsere Ämter und unsere Dienste. Bei uns wäre das natürlich, wir sind Pfingstgemeinde, heißt wir nennen uns so, aber wir sind ja keine. Ich habe lange nicht mehr im Gottesdienst erlebt, dass wir wie so eine Welle in den Zungengesang übergehen. Gott mit der neuen Sprache loben und preisen und die, die es noch nicht empfangen haben, so neidisch werden, dass sie sagen, ich will das auch und nicht aufhören, beim Herrn so lang zu sein, bis sie in der neuen Gebetssprache beten können. Und dass dann nicht nur Miriam hier vorne kommt oder manchmal kommen ja noch ein, zwei andere, die hier vorne sagen, ich habe so einen Eindruck, so ein Bild von Gott, sondern dass einer nach dem anderen aufsteht und prophetisch redet, dass wir Krankenheilung ganz normal haben, das wäre Pfingstgemeinde. Und vielleicht, dass ein Wehen des Geistes so kommt, dass ihr alle vom Stuhl fallt. Das wäre immer was, nicht? Aber wollen wir das und sehen wir Pfingstgemeinde? Aber das wäre der Innere, die Tradition, unsere lehrmäßigen Betonung, unsere Ämter. Was sind Älteste, was sind Diakone, was sind die Missionare, was sind die Apostel und so weiter. Und dann die verschiedenen Dienste von Ranger bis Kinderdienste bis Lobpreis und so weiter. Das wäre der nächste Kreis. Aber das ist Gemeinde noch nicht mal sogar. Dann gäbe es nämlich die täglichen Dinge, die wir haben. Da gehört Nächstenliebe dazu. Das bestimmt ja eine Gemeinde. Wir sollten einander lieben, wie Jesus uns geliebt hat, meinen Nächsten wie mich selbst. Aber da ist auch, hast du gehört, was Bruder und Schwester jetzt mal wieder gemacht hat? Unmöglich, wir müssten, glaube ich, mal wieder über Gemeindezucht reden. Die schlafen zusammen und die sind noch nicht verheiratet. Da gibt's ganz viele Dinge, die zwischen Nächstenliebe und Diskussion über den Nächsten, über Hass und Neid und so weiter, die unser Leben auszeichnen. Auch das ist Gemeinde. Es gibt ein Buch auf der Suche nach der perfekten Gemeinde von Yancey. Da werden diese Dinge angesprochen, wie Gemeinde oft so konfus ist. Aber das ist auch Gemeinde. Und wo sollen wir denn lernen, einander zu lieben, wenn mich keiner ärgert? Wo soll ich denn Vergebung üben, wenn ich jemanden Fehler mal in meiner Nähe macht? Wie soll ich denn großzügig sein? Aber das ist es auch noch nicht, was Gemeinde auszeichnet. Das sind die Grundwahrheiten eigentlich. Da müssten wir jetzt mal hinkommen. Das, was wir im Glaubensbekenntnis vorhin gesungen haben. Ich glaube an den Heiligen Geist. Ich glaube an die Jungfrau Maria. Ich glaube an die Kreuzigung. Ich glaube an die Auferstehung. Ich glaube, dass wir eins bei dem Herrn Jesus sein werden, wenn wir zu seinem Reich, zu den Ekklesianern gehören, die herausgerufen worden sind, vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts versetzt. Das sind die Grundwahrheiten. Die sind sehr wichtig, dass wir sie beachten. Da darf man nichts von wegstreichen, sonst klappt das Kartenhaus des Lebens zusammen. Aber eigentlich ist Gemeinde Jesu Christi das, was im Zentrum steht. Der Person, der Gottessohn Jesus Christus selbst. Das ist das, neben aller Organisation, wo sich alles drum drehen sollte, drehen muss. Das ist das, was in der Bibel steht. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Das muss das Zentrum einer lebendigen Gemeinde sein. Oder Petrus hat es ausgedrückt im 1. Petrus 2. Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein. Oder von ihm und zu ihm ist alles geschaffen. Zu Petrus sagte Petrus, ich will meine Gemeinde bauen. Das geht von ihm aus. Er ist derjenige, der den Baustein macht. Und deswegen, wenn wir über Ortsgemeinde reden, wenn wir über Begegnungskirche nachdenken, dann muss eins klar sein, wir können über die äußeren Ringe ganz viel reden. Wir können ganz viel drüber nachdenken. Aber wenn das Zentrum nicht stimmt, dann ist alles umsonst vertane Liebesmüh. Und sowohl im Hauskreis, wie im Lobpreis, wie im Ältestenkreis, egal in welchem Kreis man sich aufhält, wir können über viele Dinge diskutieren, aber wir müssen es immer wieder am Kreuz bei Jesus Christus treffen. Von ihm und zu ihm sind wir geschaffen. Und ich habe vor längerer Zeit mal so von Erich Schnebel ein Zitat hier an die Wand projiziert, das ich wieder ausgegraben habe. Eine Gemeinde ist da, wo Christus ist und nur dort. Eine Gemeinde lebt aus Christus und wird nicht durch äußere Ordnungen am Leben erhalten. Die äußere Ordnung ist nur Beiwerk und nur so weit da, wie eben nötig. Als das Leben aus Christus matt wurde, musste die äußere Ordnung verstärkt werden, um die lebendigen Kräfte aus Christus zu ersetzen. Ein weiser Mann, dieser Stadtmissionar Schnebel, den ich sehr schätze, heißt, er lebt ja nicht lange, aber seine Literatur. Aber die Frage ist natürlich, Jesus, wie sieht dann dieser Masterplan von dir aus? Was hast du dir gedacht? Wie sollte man das Ganze praktisch umsetzen? Und dann wird es schwierig. Und hier komme ich und zögere so ein bisschen, weil immer wenn dann die Bibel mir mal dazu was sagt, wenn Jesus seinen Masterplan weitergibt, wie er den Turm, die Gemeinde baut, dann gibt's immer nur, es ist wie, es ist wie, es ist wie. Es ist also, was es zu entdecken gibt. Was ich ja schon gesagt habe, es ist eine Schar von Herausgerufenen. Die Stadt auf dem Berg, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen sein. Wir sind herausgerufen, um in dieser Welt unterwegs zu sein. Manche meinen ja, Gemeinde müsste so stark sein, dass sie irgendwann auch den Gottesstaat stellen kann. Ein deutscher Kaiser, ich glaube, es war der 100-Tage-Kaiser, der hatte das auf dem Plan, Deutschland zu einem Gottesstaat zu machen, wo Kirche und Staat eins sind. Aber ich sage euch, das gibt es nur, wenn Jesus wiederkommt. Wir sind das Licht auf dem Berg, das leuchten sollte, das sich politisch einmischen sollte. Und es ist vielleicht gut, wenn wir einen gläubigen Politiker an der Macht haben. Aber wenn die Bibel sagt, Nebukadnezar, mein Knecht, dann sage ich mir, da denkt Gott vielleicht in ganz anderen Dimensionen. Und nur wenn jemand auf die Bibel schwört, dann ist er der Richtige für unsere Regierung, weiß ich nicht. Wir sollen für den beten, der an der Regierung ist, und wir sollen sehen, dass er mit der Weisheit Gottes erfüllt wird, und wir sollen uns gegebenenfalls einmischen, vielleicht beim Marsch fürs Leben. Wir sollen der Sauerteig sein. Ich glaube, ich habe mal erzählt, dass die Bürgermeisterin damals, Frau Van Jura, auf mich zukam, nachdem wir bei Teen Challenge einen Gästegottesdienst hatten. Und ich hatte noch kurz eine Andacht gehalten, und sie stand in der Tür und kam nachher auf mich zu und sagte, Herr Dr. Nogosek, Sie könnten eigentlich auch gut in die Politik gehen. Da sage ich, ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ich wollte in die PDS eintreten. Da hat sie ganz verklärt geguckt, sie war ja CDU. Und dann habe ich hinterhergeschoben, ja, das sind die meisten Heiden. Versteht ihr? Wir sind gefordert als Gemeinde, uns auch einzumischen. Wir müssen bestimmte Statements machen, auch wenn sie unbequem sind. Wir müssen Richtung geben können vom Wort Gottes. Das ist ein Teil unserer Berufung, aber bitte nicht den Gottesstaat ausrufen. Das passiert erst, wenn Jesus wiederkommt. Vorher sind wir Salz der Erde auf dem Berg. Ein weiteres Bild, was gebraucht wird in der Schrift, ist, wir sollen ein Tempel sein. Das ist natürlich jetzt so ein heißes Ding. Da muss man das Bild vom alten Bund wieder haben. Ein Tempel ist ja der Ort, wo man Gott begegnen kann. Hier, das ist nicht Tempel, ist ein Gebäude. Manchmal denke ich, wir müssten das wirklich noch besser vermarkten, hier vielleicht ein Badmintonfeld noch aufbauen, damit Leute, die Badminton spielen wollen, weil die haben die gute Höhe, dass die vielleicht dann noch einen Obolus geben, dass wir mehr für die Mission frei hätten. Es ist hier vorne nicht nach unserem Verständnis der heilige Altar, wenn ich den berühre, ja, dann werde ich nicht ermordet. Dieses Tempelverständnis ist nicht, sondern die Bibel sagt, ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Das ist die Frage, wie gehe ich damit um mit diesem Tempel, wenn ganz viele Tempelchen hier zusammenkommen. Gemeinde Jesu Christi, ein Tempel, wo Raum zur Anbetung da ist. Hier knappe ich dran, weil wir sind berufen, Anbeter zu sein. Gott zu begegnen oder auch eine Ausrichtung für die Woche zu bekommen, in Bibellehre oder im Gottesdienst. Wir kommen zu ihm. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Merkt ihr, wenn ich das so raushaue, weswegen ich ein bisschen zitter, darüber zu predigen? Weil wer bin ich, dass ich das auslegen kann? Ein weiteres Bild. Gemeinde Christi ist wie ein Leib. Ich habe einen Epheserbrief aus dem 4. Kapitel, da entwickelt das Paulus sehr stark. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu ihm, in der das Haupt ist, Christus. Von ihm aus wird der ganze Leib zusammengefügt, zusammengehalten durch jede Verbindung, die den Leib nährt mit der Kraft, die einem jeden Teil zugemessen ist. So wächst der Leib und er baut sich selbst in Liebe. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Und das ist ein tiefes Geheimnis. Da komme ich immer noch nicht so hin. Du kannst dich mal umsehen. Meistens sitzen Eheleute zusammen oder die, die sich mögen. Ich sehe keinen, der sich neben jemanden gesetzt hat, den er nicht mag. Du bist Teil davon. Das heißt, wie du hier reinkommst, wie du Gemeinde lebst, das bestimmt, wie sehr Jesus hier verherrlicht wird als unser Haupt. Von ihm aus denken wir, von ihm aus sind wir unterwegs. Was für ein Denk! Spürt ihr die Verantwortung, die wir haben? Wenn wir nicht von dem inneren Kreis nach außen denken, sondern immer nur von außen nach innen so ein Stückchen rücken und kommen nie zum Zentrum hin? Es gibt so manche Sachen, die ich an meinem Körper nicht mag. Die erzähle ich. Na doch, ich habe eine Warze unter dem Fuß. Das Miststück kriege ich nicht raus. Ich wollte auch jetzt nicht irgendwo hingehen und die besprechen lassen. Das wäre nicht gut gewesen, das versteht ihr. Ja? Manchmal lege ich meine Hände drauf und sage, ich bespreche die im Namen von Jesus. Aber er sagt mir, lass dir meine Gnade genügen, denke ich mir manchmal. Ja? Aber da merke ich, da ist irgendwas an meinem Leib, was nicht passt. Und das belästigt mich. Das belästigt mich. Aber dann wird es Zeit, dass das irgendwann verschwindet, damit der Leib wieder richtig funktioniert. Und so quietschen wir manchmal aneinander, wenn wir miteinander umgehen. Wenn uns was nicht passt, dann denken wir nicht einfach raus, sondern dann braucht es Heilung, damit dieses Glied richtig in Funktion kommt. Und jeder, der mal den Arm gebrochen hat, wenn du Rechtshänder bist, den rechten Arm, der weiß, wie schwierig das ist, wenn du auf der Toilette saßt. Ich meine jetzt nicht, wenn du Briefe schreiben musst, das kannst du mit der Tastatur heute mit einem Finger noch auf der Tastatur machen, mit der anderen Hand. Aber manchmal denke ich mir, wenn Jesus uns gesetzt hat im Leib, wo sind die Hände oder sind wir alle gebrochene Figuren? Sehr interessante Angelegenheit, darüber nachzudenken. Was bist du? Du denkst ja, ich bin der letzte Zeh. Ich bin die krumme Nase oder was auch immer. Auch krumme Nasen werden im Reich Gottes gebraucht. Der Leib Jesu Christi, der zusammengehalten wird durch ihn. Und die Bibel sagt, die Unwertesten, die kriegen am meisten Ehre. Hast du Gott mal gefragt, was dein Beitrag in diesem Leib Jesu Christi, der Begegnungskirche ist? Interessante Frage. Vielleicht beantworten wir die während unserer Bibellehre. Ein wichtigen Teil, den ich reingenommen habe, ist die Braut mit der Beziehung zum Bräutigam. Ich glaube, das Video habe ich hier schon ein, zwei Mal gezeigt von unserer afrikanischen Hochzeit, die mal hier stattgefunden hat. Es war interessant, die Deutschen, die waren pünktlich da. ich glaube um 14 Uhr, das Lobpreisteam stand hier vorne, alles festlich geschmückt, ihr seht das noch, da hatten wir die weißen Bänke noch. Ich denke, es war so gegen 16 Uhr. Da kam eine riesen Stretch-Limousine, ich weiß nicht wie viel, geschmückte Kinder als Brautkinder. Die Braut kam, aber der Bräutigam war nicht da. Ich glaube, gegen 17 Uhr. Keiner wusste, wo er gewesen ist. Dann kam er dann. Manchmal denke ich mir, ist das so wie bei uns. Wir warten auf den Bräutigam, nicht? Aber was mich dann halt so bewegt hat, das war dann, wie dann die Sache ausging. Jetzt müssen wir das jetzt laut machen. Wie der Bräutigam dann kam. Na, das kommt jetzt klein, aber ein Riesenjubel. Der kam viel zu spät, da kam schon die Kutsche hinten raus, die sie abholen sollte. Da kam der Bräutigam erst, die stand vor der Tür. Und dann kommt dieses... sagt, drei, vier Stunden zu spät. Maranatha, Herr, komme bald. Haben wir diese freudige Erwartung, dass der Bräutigam kommt, um seine Braut, die Begegnungskirche, abzuholen? Was wäre das? Was wäre das? Welche Leidenschaft? Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, nicht? Wir nüchterner Berliner. Die Braut wird dem Bräutigam entgegengeführt. Und der Bräutigam kommt. Was für ein Bild. Sind wir so? Ein letztes Ding, was ich gerne mit uns darlegen möchte. Ich glaube, die Gemeinde Jesu Christi oder die Begegnungskirche sollte ein Zuhause sein, sollte Familie sein. Mit Tempel können wir als griechisch geprägte Leute sehr wenig anfangen. Leib geht so gerade noch, aber mit welcher Sache ich am meisten warm werden kann, ist, dass die Gemeinde ein Zuhause sein sollte, wo ich nach Hause kommen kann. Zuhause heißt, ich werde angenommen und geliebt, ohne eine Leistung gebracht zu haben. Zuhause heißt, wenn ich irgendwo unterwegs bin, ich darf wieder nach Hause kommen. Ich bin ja oft hier und da unterwegs. Das ist alles nicht schlecht. Mag ich auch so ein Stückchen. Aber ich will euch was sagen, es ist immer schön wieder, wenn ich hier nach Hause komme. Mir tut es gut, wenn ich unseren Lobpreis höre. Mir tut es gut, wenn ich meine Kollegen, die das Wort verkündigen, hier vorne höre, wenn ich mal nur sitzen darf. Bin ich zu Hause. Da brauche ich eigentlich keinen Stabprediger. Ich bin zu Hause. Wenn ich in die Gebetsstunde komme, und wir sitzen zusammen und tauschen in kleinen Runden mal aus, wo es momentan nicht so läuft. Da bin ich zu Hause. Da habe ich auf einmal Vertrauen, in der kleinen Runde ganz intime Dinge zu sagen, die mich beschäftigen. Ich bin zu Hause. Wenn ich hier aufs Grundstück komme und denke, oh, da müsste das und das und das müsste gemacht werden, dann ist das wie wenn ich nach Hause komme und sage, das und das müsste gemacht werden. Es ist mein Zuhause. Hier lebe ich. Und nebenbei, ich gebe manchmal mit euch an, wie schön ich ein Zuhause habe. Ich sage, ihr müsstet mal zu uns sein, zu uns kommen, wie wir uns mögen, wie wir uns zanken, das ist herrlich. Wie wir brüderlich teilen. Ja, brüderlich teilen ist ja so eine Sache, nicht? Der Bruder teilt, wa? Und dann weiß ich, wer das größere Stück hat. Versteht? Brüderlich teilen. Haben wir noch Sehnsucht, dass es hier ein Zuhause wird? Ich freue mich, dass unsere Senioren hier zu Hause gefunden haben. Aber wir haben noch viel Luft nach oben, ihr Lieben. Wenn du morgens wach wirst, am Sonntagmorgen sagst, gehe ich hin oder gehe ich nicht, dann weiß ich, es ist noch Luft nach oben. Ich sage, selbst wenn der Lobpreis nicht meine Lieder bringt, selbst wenn ich den einen oder anderen hier habe, der mich im Gottesdienst stört, ist mein Zuhause. Und ich komme nach Hause und ich habe mit euch Tischgemeinschaft, nicht nur beim Abendmahl, sondern auch nachher beim Kirchencafé. Ich sitze mit euch zusammen. Und was könnte passieren, wenn der Leib so wachsen würde, dass wir sagen würden, wir sind nicht nur eine Gottesdienst-Sonntagsgemeinde, sondern wir sind eine Gemeinde, wo man ein Zuhause haben kann, wo man kommen darf, wo man sich freut, den einen oder anderen wieder zu sehen. Ich habe den Psalm 84, 4 rausgesucht. Auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hingelegt hat. Deine Altäre, Herr, der Herrscher, mein König und mein Gott, da ist jemand nach Hause gekommen. Und wenn zu Hause gut ist, dann kann man ständig Gäste einladen, die sagen, so ein Zuhause möchte ich auch haben. Sagen auch, kein Problem, wir adoptieren auch. Dann heißt es vielleicht, und es wurden täglich hinzugetan, weil sie gesehen haben, welche Liebe sie untereinander hatten. Nach Hause kommen, Heimat haben. Im Rahmen der BFP-Veranstaltung ist Marianne mit ins Siegerland mit mir gefahren, zu ihrer Schwester. Und ich habe einen Tag von der Konferenz geschludert und bin einfach nochmal zu meiner Geburtsstätte, zur Gemeinschaftsbewegung im Siegerland gegangen. Das ist eine trockene Gesellschaft gewesen. Männlein, Weiblein getrennt, maximal 30, 35 Besucher. Aber aus meinem Jahrgang, so plus minus 5 Jahre, sind 5 Vollzeiter hervorgegangen, die ins Reich Gottes hineingegangen sind. So trocken, dass man sagt, man kriegt eine Staublunge beim Predigen. Wenn du eine Gaststätte besucht hattest, wurdest du am nächsten Sonntag von der Kanzel ermahnt, namentlich. Nach dem Gottesdienst trafen sich die Brüder vor dem Gemeindehaus und haben Rauchopfer gebracht. Aber wehe, du hast eine Flasche Bier in der Hand, dann warst du auf dem Weg zur Hölle. Und ich habe meinen geistlichen Vater besucht, zwischen über 90, klapprig bis zum geht nicht mehr. 10 Jahren habe ich bei ihm in der Schusterwerkstatt gesessen und habe das Trompetenspielen gelernt. Und dann ist er mit mir in den Wald gefahren, da konnten wir ruhig schief spielen und dann haben wir am Bockenbacher Weiher gemeinsam Choräle geübt. Bin zu ihm hingegangen und habe gesagt, ich möchte meinen geistlichen Papa nochmal sehen. Und dann kam sein Sohn dazu, der ein großes Sozialwerk in Hessen aufgebaut hat, inzwischen auch in Rente. Und dann haben wir darüber gesprochen. Ich habe gesagt, das ist immer noch mein Zuhause im Siegerland. Trocken bis zum geht nicht mehr, aber da habe ich den Heiland der Welt kennengelernt. Da hat der Mann im Posaunenchor in der zweiten Stimme, neben dem ich sitzen musste, der dorthin verbannt worden ist, weil seine Zähne so locker waren. Der konnte nicht mehr die hohen Töne spielen. Ernst Linde. Er hat mich immer angeguckt und sagt, Paul, ich bete für dich. Und ich habe mich gefragt, warum bin ich noch in der Nachfolge? Warum hat mir Gott so viel Gnade gegeben? Ich glaube, weil ich wusste, ich habe ein Zuhause. Wie ich Pfingstler geworden bin, dürfte ich für fast 40 Jahre nicht mehr am Wort dienen in der Gemeinschaft. Sie hatten Angst, der Geist springt über. Und ich bin immer wieder hingegangen zu meinem Zuhause. Ich glaube, ich habe mich auch auf die richtige Seite gesetzt. Mein Zuhause. dürfte nach Hause kommen. Und vor einigen Jahren kamen sie dann und haben gefragt, ob ich noch mal am Wort diene. Und jetzt heißt es, wann immer du Zeit hast, komm vorbei und predige bei uns. Es ging mir nicht um das Predigen, sondern dass ich sah, das, was mir Gott geschenkt hat, möchte ich in mein Zuhause aktiv einbringen. Deswegen, wenn ich über Gemeinde nachdenke, da denke ich über Zuhause nach. Und ich wünsche mir sehr, dass jeder von euch vielleicht diese Begegnungskirche als sein Zuhause sieht, zu dem man kommen kann, so wie man ist. Wo man angenommen wird, wenn du als Kind kommst, dass du gewaschen und geduscht wirst, dass du kommen kannst, dass du ein Zuhause findest. Und dass genug Väter und Mütter da sein sollten, die dich in den Arm nehmen. Dann schön, dass du da bist. Gemeinde Jesu Christi ist ein tiefes Geheimnis und ich schließe ab mit den Sachen, die ich auch schon mehrfach hier reingebracht habe. Das, was ich in meinem Archiv über Bill Hybels aufgeschrieben habe, was er über Gemeinde gesagt hat. Es gibt nichts, was mit einer Ortsgemeinde zu vergleichen ist, vorausgesetzt, sie funktioniert richtig. Ihr Zuhause, sage ich mal, ihre Schönheit ist unbeschreiblich. Ihre Kraft ist atemberaubend. Ihr Potenzial ist unbeschränkt. Sie tröstet die Trauernden und heilt die Zerbrochenen durch Gemeinschaft. Sie baut Brücken zu den Suchenden und bietet denen, die sich nicht mehr auskennen, die Wahrheit an. Sie hilft denen, die in Not sind und breitet ihre Arme für die Vergessenen, Unterdrückten und Desillusionierten aus. Sie bricht die Ketten der Abhängigkeit, befreit die Gefangenen und gibt denen ein Zugehörigkeitsgefühl, Heimat, sage ich mal, die am Rande dieser Welt stehen. Egal wie groß die Kapazität für menschliches Leid ist, hat die Kirche, die Gemeinde, doch eine größere Kapazität für Heil und Heilung. Und meine Ergänzung, wenn der Heilige Geist Raum bekommt. Was wünsche ich mir, Herr Jesus, dass ich bleiben darf in deinem Haus, dass es mein Zuhause bleibt, solange ich lebe. Und dass ich an der Gestaltung dieses Hauses als ein Glied teilhaben darf. Dass der Tempel, deine Herrlichkeit, deine Größe hochgehalten wird. Dass ich zu den Ekklesianern gehöre, die herausgerufen sind zu einem anderen Leben. Dass du, Jesus, im Zentrum alle Ehre bekommst. Gemeinde Jesu Christi in der Begegnungskirche. Amen.